Willkommen zum Podcast mit dem Thema die Pfadi und das Militär. Der Pfadi wird von vielen Seiten angesagt, sie sei militärisch. Die PBS hat vor einigen Jahren ein neues Wording eingeführt, um bei der Benennung einen klaren Unterschied zum Militär zu machen. Statt Uniform sagen wir Hemd. Statt Übung veranstalten wir Aktivitäten und wir haben kein Antreten mehr, sondern wir sagen Start oder Antänzeln. Während der Begriff in jüngerer Geschichte im Schweizer Kontext sicher einen Unterschied macht, sollen wir uns aber fragen, warum wir Militärmaterial bekommen und warum die Struktur von einer Pfadi-Abteilung. Abteilung ist übrigens ein historischer militärischer Begriff für ein Bataillon ohne adligen Kommandant. Und warum das immer noch militärisch wirkt, die ganze Organisation. Aber fangen wir historisch mal ganz vorne an, mit dem BP. Was für uns alle ja klar sein dürfte, ist, dass der BP der Lieutenant General Robert Stephenson Smith Baden-Powell, First Baron Baden-Powell, britischer Armeeoffizier war und seine Ideen für sein Bestseller-Jugendbuch Scouting for Boys aus früheren Büchern wie Aids for Scouting kommen. Und die Bücher sind ganz klar nicht an die Jugend gerichtet gewesen, sondern an Offiziere in der militärischen Aufklärung, also im Scouting und Reconnaissance, wie es damals geheißen hat bei den Briten. Spannend in dem Kontext ist eigentlich auch, dass der BP beim Ausbruch vom Ersten Weltkrieg, also damals ist er schon 57 gewesen und Lieutenant General, das ist ein Drei-Sterne-General, wenn man das etwas sagt, also ganz das höchste Tier, vom Lord Kitchener, wo der britische War Effort geleitet hat, nicht in die Armee einberufen worden ist mit dem Zitat: "I could lay my hand on several competent divisional generals, but could find no one who could carry on the invaluable work of the Boy Scouts." Also damals schon bei den Briten im Ersten Weltkrieg hat man Boy Scouting als invaluable work angesehen und wichtig für den War Effort. Dass man so einen hochdekorierten General wie der BP einig war, nicht eingezogen hat für militärische Verwendung, sondern ihn eben nicht eingezogen hat, sondern weitermachen hat lassen mit dem Boy Scouting. Dazu kommen wir aber später nochmal auch im Schweizer Kontext. In späteren Publikationen vom BP stellt er jedoch klar, dass Scouting for Boys, das Buch, kein Rewrite von Aids for Scouting und auch kein Militarismus enthalten würde, sondern lediglich einige Techniken sich auslehnen tut. In der gleichen Publikation geht der BP auch mit der damals schon populären Aussage, dass Scouting militärische Hierarchie hegi ist Gericht. Er hat damals gesagt, eine Leitperson in der Pfadi hegi weder etwas von einem Offizier oder einer Lehrerin. Vielmehr ist die Leitperson so etwas wie ein großer Bruder oder eine große Schwester, wo nicht über den Teilnehmenden steht. Die Aussage wird tatsächlich auch von Biografien, wo über die BP viel später, 80er, 90er Jahre geschrieben worden sind, unterstützt. Was er aber eingesteht, ist, dass das Tragen von einer Uniform ganz klar militärischen Ursprung hat, aber kein Problem sei, da die Vorteile überwiegen würden. Das Gefühl von der Zusammenhörigkeit, dass alle gleich angezogen sind, egal aus welcher sozialen Schicht sie sind. Und schlussendlich hat er einfach gesagt, the boys like it. Ich glaube, wir alle wissen um den Wert von Hemd und Krawatte. Gerade wenn man irgendwie auf einem Hike Fremde nach einem Schlafplatz fragt. Also, es hat durchaus auch Vorteile, die Uniformierung oder wie man eben heute Hemd und Krawatte sagen. Abschließend zu BP und dem Militarismus noch Folgendes. Seine Scout Method widerspricht in einigen wichtigen Punkten Militarismus ganz klar. Und zwar ist ja in der Scout Method wichtig, dass die Individualität vom Einzelnen gefördert wird, entgegen zur militärischen Uniformität. Es wird bekräftigt, eigene Entscheidungen zu fällen, entgegen einem Kommandanten zu folgen. Dann natürlich Learning by Doing. Entgegen Drill. Und schließlich ist natürlich auch noch Doing Good ein wichtiger Punkt für das Scout Method, was man natürlich auch in keiner Rekruterschule so lernen würde. Witzigerweise ist die Scout Methode der Briten in Afrika zum Verhängnis wurde, weil sie haben versucht, Scouting als das Instrument von kolonialer Autorität zu brauchen. Aber die afrikanischen Pfadis haben sich zusammen, also solidarisch zusammengeschlossen und haben auf Eigeninitiative Selbstbestimmung gefördert, statt Gehorsam gegenüber der englischen Krone. So viel zu den Ursprüngen in England bzw. Afrika und im BP. Schauen wir doch mal über in deutschsprachigen Raum, wie sich Pfadi da entwickelt hat. Was im deutschsprachigen Raum auffällig ist, in der Pfadi gegenüber anderen, gerade im angelsächsischen Raum, ist, dass das Konzept Junge leitet Jüngere, weil es durchaus auch vom BP stammt, so konsequent angewendet wird. Weil neben Pipis Ideen und Bücher haben in den deutschsprachigen Ländern auch noch andere Gruppen Einfluss gehabt auf die Pfadi-Idee oder auch die Pfadi-Methodik, wie man sie anwendet und wie man heute Pfadi macht. Eine der wichtigsten sind die Wandervögel gewesen. Wahrscheinlich verdanken wir Schweizer Pfadis in Traditionen wie Hikes oder auch die regelmäßige Aktivität jeden Samstag und schlussendlich eben das Konzept, dass Junge Jüngere leitet, dass das konsequent angewendet wird. Die Wandervögel sind in der Schweiz 1907 gegründet worden, damit 3 Jahre vor der Pfadi oder vor der ersten Pfadi-Gruppe. Die aus Deutschland stammende Wandervogelbewegung setzt sich aus Schülern und Studentinnen zusammen, weil sie sich jedes Wochenende zum gemeinsamen Wandern getroffen haben. Die Bewegung ist strikt antipatriotistisch und antimilitärisch. Was aber interessant ist, ist, dass Zahlen zur militärischen Beförderung im Ersten Weltkrieg von deutschen Wandervögeln vorliegen. Und zwar sind Wehrmänner in der deutschen Armee, wo Mitglieder von der Wandervögel gsi sind, öfter befördert worden als nicht Wandervögel. Und zwar ist jeder vierte Wandervogel in der kaiserlichen Armee befördert worden, während es unter den nicht Wandervögeln nur jeder siebte gsi ist. Leider gibt es keine solchen Zahlen zur Beförderung in der Schweizer Armee heute. Aber die Vermutung liegt nahe, dass es ähnlich sein dürfte. Gerade bei der Auswahl zu Wachmeistern spielt das aus eigener Erfahrung und Erzählungen von anderen durchaus eine Rolle. Die Wandervögel haben sich dann aber in der Schweiz in den 50er Jahren mit den Pfadis vermischt und der Verein Wandervögel ist dann im 55 aufgelöst worden. Zum Schluss nochmal ganz konkret zur Schweiz und was Pfadi mit dem Militär da in der Schweiz schon alles am Hut gehabt hat. 1913 ist der Schweizerische Pfadfinderbund gegründet worden. Das ist die erste nationale Organisation gewesen, nur von Buben aber damals. Der Zentralpräsident von dem, also vom Schweizer Pfadibund, ist ebenfalls ein Militarist gewesen, der Oberst William Borel. Mehr lässt sich leider zu der Gründungszeit in der Schweiz im Kontext Pfadi und Militär nicht herausfinden, aber 1 Jahr später ist ja auch schon der Erste Weltkrieg über Europa gebrochen und hat das wieder geändert. Die Schweiz ist neutral geblieben, ist aber von Kriegsmacht umschlossen gewesen. Der Erste Weltkrieg wird bei uns ja in der Schweiz auch als Grenzbesetzung 1914 bis 1918 bezeichnet. Und die Kriegsjahre haben einiges abverlangt von Volk und Armee und sie vor ziemlich schwierige innere Probleme gestellt. Am 3. August 1914 hat die Bundesversammlung den Ulrich Wille zum General gewählt. Der Gesamtbestand von der aktiven Feldarmee damals war 250.000 Mann und 77.000 Ross gewesen. Dazu ist aber noch ein Hilfsdienst mit rund 200.000 Mann gekommen. Und der Hilfsdienst, die freiwilligen Helfer in dem Hilfsdienst haben Zivilkleider getragen und haben als Kennzeichen eine eidgenössische Armbinde in roter Farbe mit weißem Schweizer Kreuz getragen. Dabei sind auch Pfadis, die ihre Uniform getragen haben und die eidgenössische Armbinde. Da gibt es verschiedene Fotos und Ansichtskarten. Ich habe eins von Pfadis aus Biel auf die Website geladen, im Textteil von dem Podcast. Also haben im Ersten Weltkrieg durchaus die Fatis im Freiwilligen Hilfsdienst Einsatz geleistet. Dann ist ja leider auch schon bald der Zweite Weltkrieg auf der Schwelle gestanden von Europa, wo wiederum die Fatih-Bewegung in der Schweiz beeinflusst hat. Die Fatis sind damals aktiv zum Hilfsdienst eingesetzt worden. Viele Pfadfinderinnen sind zum Roten Kreuz oder haben das Rote Kreuz unterstützt. Und auch die Organisation für landwirtschaftliche Hilfslager zur Landesversorgung ist anfänglich durch Pfadis und Pfadfinderinnen sichergestellt worden. Und schon in den letzten Kriegsjahren, vor allem aber gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sich dann der Bubenpfadibund und der Mädchenpfadibund, also der SPB und der BSP, in der Durchführung von Lagern für kriegsgeschädigte Kinder eingesetzt. Mit der grössten Einfluss vom Militär auf die Pfadi, so wie wir sie heute kennen, leben und machen, ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Und zwar um Jugend und Sport herum. Jugend und Sport ist die Nachfolgeorganisation von der vom militärischen Vorunterricht, der eigentlich zum Ziel hatte, fitte Soldaten zu generieren, damit wir dann fitte Soldaten können ausheben können. Der militärische Vorunterricht, unsere Urgroßväter haben den als Vorunterricht kennt, ist eine Schweizer Institution für freiwillige militärsportliche Körpertüchtigung zwischen der obligatorischen Volksschule und der Rekrutenschule gewesen. Er war im Militärdepartement unterstellt und war von 1909 bis 1942 ein freiwilliges Programm für junge Männer. Dann hat man im 1942 darüber abgestimmt, ob man das sogar obligatorisch machen soll für alle jungen Männer, aber das ist ganz deutlich gescheitert, die Volksinitiative. Nachher ist 1942 ein neu gestalteter freiwilliger Vorunterrichts Projekt in Kraft getreten, an deren Ausarbeitung unter anderem Pfadi-Bewegung wesentlich beteiligt sie ist. Also alle wichtigen Kommissionen und Arbeitsgruppen von dem Projekt Neue Freiwillige Vorunterricht sind also zur großen Mehrheit aus aktiven und ehemaligen Pfadi-Leitenden bestanden. Der Vorunterricht war absolut freiwillig gewesen und hat den beteiligten Organisationen, neben der Pfadi zum Beispiel auch der Bund Evangelischer Jugend Schweiz, das ist der BESI heute, also die Freikirchenjungschi, grosse Spielräume klar. Sie haben ihre Übungen und Lager als Kurs können anmelden. Also ganz ähnlich, wie wir das heute machen, indem sie sich verpflichtet haben, sportliche, technische und körperliche Aktivitäten durchzuführen und sind dafür finanziell und mit Materiallieferungen aus der Vorunterrichtskaserne in Thun unterstützt worden. Viele von solchen Übungen und Lager sind auch von weiblichen Teilnehmenden besucht worden. 1942 ist dann auch die Zentralstelle für Vorunterricht, Turnsport und Schießwesen eröffnet worden. Sie hat dann das Ausbildungszentrum in Macklingen gegründet und 1944 die Eidgenössische Turn- und Sportschule dort eröffnet. Bis 1971 sind über 50.000 Vorunterrichtsleitende ausgebildet worden. Der freiwillige Vorunterricht hat neben Kursen mit sportlichen und technischen Aktivitäten auch jährliche Leistungsprüfungen, Winter- und Sommerlager und Kurse im Gebirge umfasst. 1972 ist dann der Vorunterricht von Jugend und Sport abgelöst worden, so wie wir das Programm heute kennen. Abschließend können wir also feststellen, dass die Pfadi in der Schweiz nie eine militärische Organisation war. Aber durch die beiden Weltkriege und die Unterstützung vom Schweizer War Effort relativ nahe an die Armee gerutscht ist und vor allem einen sehr, sehr aktiven Part gespielt hat in der Zeit, als man den militärischen Vorunterricht zum heutigen I&S umgebaut hat. Das wäre es über die Geschichte Schweizer Pfadi und Militär. Ich hoffe, ihr habt das spannend gefunden und viel Spaß jetzt in eurer Gruppe beim Diskutieren.